Japan Connection, Japanisches Film Festival, Frankfurt am Main.
Jo! Guten Tag, verehrte Menschen, Tiere und Sensationen. Herzlich willkommen beim sensationellen Podcast zu einem sensationellen Film, der sensationellen Nippon Connection 2021. Bei mir ist der sensationelle Daniel vom Altstadtkino.
Hallihallo.
Und ich bin auch noch da. Mein Name ist Michael. Herzlich willkommen zum Kompendium des Unbehagens oder Altstadtkinos, je nachdem, wo ihr uns hört. Irgendwo werdet ihr uns gerade hören. Man weiß es nicht. Aber wir heißen euch herzlich willkommen zu dieser heutigen Episode, wo wir über die Banalität des Bösen sprechen.
Genau, das ist ein gutes Stichwort, weil ich nämlich jetzt hier gerade das Fenster auf habe von dem Letterboxd-Eintrag zu Me and the Cult Leader. Das ist die Doku, über die wir heute sprechen. Und da ist auf dem Poster schon zu sehen, A Modern Report on the Banality of Evil.
Ja, im Original heißt der Film Aganai Chikatetsu Sarin Jiken to Watashi, also der U-Bahn Sarin Vorfall und ich. Also Vorfall, Anschlag ist es ja, um genauer zu sein. Genau. Und zwar, um das kurz in einen Kontext zu rücken, 1995 hat die, wie spricht man das, Ohm-Sekte spricht man es aus, die jetzt Aleph.
Also ich kenne sie halt unter Omu Shinrikyo.
Genau. Und die führten eben damals einen Angriff aus auf die Tokioter U-Bahn mit Saringas und war ganz perfide. Die haben so kleine Päckchen irgendwie reingeschleppt und haben die dann mit Regenschirmen aufgestochen, ganz unauffällig, und haben dann eben da Leute mit todbringendem Gas getötet, verletzt und so weiter und so fort. Und unser Regisseur von diesem Film, der heißt Atsushi Sakahara, ist eben Opfer dieses Anschlags. Also er hat langfristig Schäden davon genommen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, war seine Frau dann aber auch irgendwie in diese Sekte involviert. Sie ist da zumindest zur Veranstaltung hingegangen und das hat dann letztendlich zur Trennung geführt. Und er hat langfristig körperliche Schäden davon genommen, psychische eben logischerweise auch noch.
Genau.
Und er ist jetzt losgezogen und hat den aktuellen Chef von Aleph kontaktiert. Der heißt Hiroshi Araki. Und die treffen sich und machen jetzt zusammen eine Doku und machen so ein bisschen den Roadtrip wie beste Kumpels, was ein sehr groteskes Ding ist. Dazu muss man sagen, der Araki, der war selber in diesen Sarin-Angriff nicht verwickelt. Der war damals, glaube ich, gerade frisch Sektenmitglied, hat da aber nichts weiter dran getan. Aber er ist jetzt quasi der Chef und der PR-Mensch der Sekte und ist halt auch immer noch relativ von deren Lehren überzeugt. Der ehemalige Chef Shoko Asahara und seine Gefolgsleute, die da direkt mit zu tun hatten, wurden zum Tode verurteilt. Ich glaube, der Asahara wurde auch mittlerweile hingerichtet.
Ja, und, ich glaube, vor ein paar Jahren oder erst.
Ja, und der wurde aber auch damals vom Dalai Lama legitimiert mit seiner Sekte. Das ist noch das, was ich so in Erinnerung habe, dass er tatsächlich irgendwie zum Dalai Lama ging, ihm davon erzählt hat und er gesagt hat, ey, coole Sache. Und dann kam der Terroranschlag und das war vielleicht bereut der Dalai Lama ein bisschen, den ermutigt zu haben in seinem Schaffen. Könnte ich mir vorstellen.
Ja. Er ist ein bisschen lustig, aber weil du sagst, er ist der Chef von dieser neuen Sekte, also von dieser
oder wie sie
heißt, ich glaube PR-Sprecher ist er nur.
Ja, also ich meine, im Titel ist es reißerisch der Kultleader, aber er ist auf jeden Fall so das Sprachrohr.
Genau, genau.
Der Sekte. Ob er jetzt wirklich der Chef ist, kann ich mir nicht vorstellen. Aber er ist zumindest für Kommunikation zuständig. Er ist ein hohes Tier da drin. Aber kurz noch angemerkt, der Film war für mich der letzte, den ich auf der Nippon Connection gesehen habe.
Bei mir auch, ja.
Ja? Naja, genau. Und deswegen können wir uns fast noch dran erinnern.
Genau. Ja, ich hatte den am Sonntag kurz vor Schluss quasi noch gekauft. Und dann kannst du ihn ja noch 5 Tage danach anschauen und
genau.
Ein paar Tage später habe ich ihn dann noch angeschaut, weil mich hat er eigentlich von Anfang an schon interessiert, also es war schon so ein Film, von dem ich dachte, oh, den würde ich gern sehen, aber nachdem er ja trotzdem, also auch der Trailer schon zeigt, dass er ziemlich bedrückend ist, war es dann eher so, dass ich mir dachte, okay, ich schaue mir dann lieber doch erst anderes an, wenn dann zum Schluss noch Luft ist, dann vielleicht doch dem, weil mich das Thema einfach auch total interessiert hat, weil ich wusste bisher halt immer nur von Shoko Asahara und ich hatte das Gesicht dazu, habe von den Sarin-Gasanschlägen gehört und so, aber mir ist da nie irgendwas dazu dokumäßig angeschaut und dachte mir, okay, sowas mag ich eigentlich schon immer. Also ich mag schon diese Dokus, die sich so in diesen Sekten aufhalten, also da gibt's ja so ein paar gute, so ähnlich ist gerade, als ich jetzt auf Letterboxd nach dem Film geschaut habe, wird einem da gleich sowas vorgeschlagen wie Wild Wild Country, was ja diese Doku ist über diese über diese amerikanische Sekte. Das finde ich halt immer insgesamt ziemlich interessant und wollte eben wissen, okay, wie funktioniert dieses Mindset, ob man da eben ein bisschen was rausfindet, wie sich ein Mensch eben in sowas rein manipulieren lassen kann und wo da auch die Reize liegen, vor allem. Ja. Und das Lustige ist halt, dass die Doku halt relativ ernüchternd ist, vor allem wenn du dir anschaust, wie die beiden miteinander umgehen. Also dass das wirklich so ein ganz eigenes Ding ist zwischen eben Opfer und im Endeffekt indirekten Täter, auch wenn er jetzt damals nicht mit dabei war, aber jemand, der eben diese Ideologie halt vertritt. Und das eben erstmal, damit sich auch beide so ein bisschen gegenseitig aneinander herantasten können, eher auf so einer bisschen distanzierten, aber dann so semi-freundschaftlichen Ebene fast schon passiert. Also du hast immer so das Gefühl, die beiden sind fast wie so, wie so alte Klassenkameraden, die jetzt gerade mal wieder so auf so ein Schul-, also so nach einem Klassentreffen so über alte Zeiten nachdenken und sich dann mal hier mal was erzählen und auch beide über Sachen so ein bisschen lachen können, auch wenn unser Kultleader hier, ich weiß eigentlich schon gar nicht, Araki heißt er, ne? Sehe ich gerade. Genau. Quasi was, dass er im Endeffekt ein bisschen total entrückt wirkt und das merkst du eben schon von Anfang an. Ja, also der ist jemand, der relativ wenig über das reflektiert, was er wahrscheinlich da tut. Und die Aufgabe von unserem Regisseur und Dokumentarfilmer ist es eben, dass er sich so ein bisschen an ihn herantastet und auch gezielt Fragen stellt, um ihn aufzubrechen. Also du merkst, er macht das jetzt nicht als eine reine Racheaktion, indem er ihn quasi bloßstellen will, sondern er versucht ihn schon mit seinen Taten oder mit dem, was er repräsentiert, zu konfrontieren, sodass vielleicht in ihm auch selber eine Veränderung stattfindet.
Und, du hast jetzt schon ganz, ganz viel. Für mich ist ja Nippon Connection immer so das Ding, ich schaue mir in der Regel so ein, zwei Dokus an und meistens denke ich mir, ich hätte lieber doch noch einen Spielfilm gesehen. Das hat sich ja dieses Jahr ein bisschen erledigt, weil ich glaube, ich 3/4 des Programms gesehen habe. Okay.
Ja, genau.
Insofern war das jetzt nicht so schlimm, aber ich glaube auch bei den Letterboxd-Kritiken gelesen zu haben oder da rausgelesen zu haben, dass sich viele Leute mehr Einblick in die Sekte gewünscht hätten.
Mhm.
Und das bekommst du hier halt nicht.
Was ich zum Beispiel gut finde.
Ja, du kriegst halt wirklich dieses Opfer und Täter benehmen sich ein bisschen wie Freunde. Das Ding ist ja, dass er dem Ganzen auch, ich glaube, ein Jahr lang Vorbereitung schon vorgegangen ist, wo die beiden kommuniziert haben, was sie machen und wie das geht. Das heißt, die kannten sich da schon ganz okay. Die hatten da schon irgendwie eine Beziehung zueinander aufgebaut.
Ja.
Und wie du schon sagtest, der Sakahara, der Regisseur, der versucht jetzt eher den Araki zu konfrontieren, zum Nachdenken anzuregen, er stellt Fragen und ganz, ganz oft bekommen wir keine Antwort.
Mhm,
das ist das Ding, was, glaube ich, viele Leute ein bisschen genervt hat, dass da nichts rüberkommt, so an Antworten. Der erklärt uns nichts, der gibt uns keinen Einblick. Was ich eigentlich viel aussagekräftiger finde,
genau,
dass er dasteht und du siehst ganz genau, da geht gerade ganz viel in seinem Kopf ab.
Genau.
Der ist sehr, sehr schwer am Nachdenken, was da gerade passiert ist. Also, das finde ich sehr, sehr gut, dass dieser Mensch, so unreflektiert, wie er auch sein mag, dann in dem Moment wirklich nachdenkt.
Ja, ja.
Dass er sich auf diese Gespräche einlässt, auch wenn er keine Ahnung hat und ihn das maßlos überfordert.
Ne? Ja. Du merkst eben relativ schnell, dass er, also auch wie viel, wie hohl das teilweise auch ist oder an was für kleinen Schnipseln sich so eine Ideologie teilweise festkrallt. Mhm. Und in dem Moment, wo eine Fragestellung ein bisschen anders gestellt wird, hat er schon überhaupt keine Antwort mehr drauf, weil das alles quasi von der Außenwelt kommt. Also im Endeffekt repräsentiert ja unser Reporter hier die Außenwelt, die eben normal funktioniert. Und das sind wahrscheinlich Fragen, die er in den Kreisen, in denen er sich bewegt, nie überhaupt auf die Weise oder auf so eine menschliche, natürliche Weise überhaupt je gestellt bekommt. Und du merkst, er ist irgendwie, und das fand ich auch spannend daran, weil du dich auch während der Doku immer fragst, wieso hat er sich überhaupt darauf eingelassen? Also wieso hat er sich überhaupt darauf eingelassen, das jetzt mitzumachen? Er muss ja eigentlich irgendwie wissen, dass er da mehr oder weniger zu gewissen Grad vielleicht bloßgestellt wird. Und genau wie du schon sagst, dass die Kamera dann teilweise auf ihn hält und er da teilweise einfach so eine Minute lang schweigend vor sich hin denkt und es irgendwie in seinem Hirn rattert, ist das eben steckt da ganz viel Aussage drin, weil man eben merkt, er hat sich bisher noch keine Gedanken darüber gemacht. Das ist keine Frage, auf die er vielleicht irgendwie, wie du das ja oft bei so Sektensprechern hast, die dann schon sich sowas zurechtgezimmert haben und das dann irgendwie auf den Tisch legen können.
Ja.
Und dann kann man immer noch sagen, ja gut, dann ist es immer noch Schwachsinn, aber das eben was ist, was überhaupt nicht in seinem Denkprozess stattfindet oder bisher nicht so war.
Ich finde das ja bezeichnend, dass er sich anscheinend als PR-Mensch noch nie mit solchen Fragen befasst hat.
Ja.
Ne? Der macht anscheinend nicht viel PR, aber auf mich wirkte er die ganze Zeit wie so ein Teenager. Der so von seinen Grundsätzen überzeugt ist, ohne aber je drüber nachgedacht zu haben.
Ja, ja, genau.
Und jetzt kommt ein Erwachsener und konfrontiert ihn mal damit und stichelt mal nach. Es ist ja auch nicht schwer, ihn in seiner Überzeugung irgendwie ins Wanken zu bringen oder ins Denken zu bringen. Denn die Widersprüche sind halt offensichtlich. Und genauso wie halt auch immer wieder die Frage kommt, so unterstützt du denn immer noch das, was dein Führer quasi getan hat. Und er sagt ja dann immer so, ja, naja, wir wissen ja nur, was die anderen sagen. Er selbst hat sich ja nicht weiter dazu geäußert und wir wissen ja überhaupt nicht, wie er da wirklich zusteht. Wir wissen ja nur, wir kennen ja nur die Aussagen seiner Handlanger und deswegen kann er weiter an diesen Anführer glauben.
Ja.
Was ja total absurd ist eigentlich,
total,
aber
ja.
das ist so offensichtlich sein letzter Strohhalm, der ihn irgendwie da beibehält.
Ja.
Und Und das ist alles sehr, sehr schlimm mit anzusehen. Einerseits, weil du halt diese vielen, vielen Fragen hast, warum solche Dinge passieren. Und dann steht da dieses quasi Kind, zumindest intellektuell gesehen, und kann dir keine Antwort geben.
Der ja trotzdem, glaube ich, irgendwie knapp irgendwie 50 ist oder so im Film.
Ich würde sagen, mindestens 40 auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall ein erwachsener Mensch, der sich schon seit den 90ern eben in dieser Sekte befindet.
Genau.
Also der kam, glaube ich, 94 dazu, 95 war der das Attentat. Deswegen, also das ist kein junger Mensch, das ist einer, der hatte genug Zeit, drüber nachzudenken. Und hat er offensichtlich nicht getan. Und jetzt ist das halt super interessant, wieder zu sehen, wie der Regisseur da ankommt. Und man merkt so, der macht das nicht, um den zu ärgern. Das ist nicht böswillig von ihm. Ne? Sondern er stellt einfach nur Fragen, gerade weil er natürlich als Betroffener auch gerne Antworten hätte.
Genau. Also merkst du eben, wie er sich versucht, mit ihm an sein Mindset langsam ranzutasten und er halt auch weiß, wie schwer es ist, da irgendwie durchzudringen. Und deswegen machen sie es eben auch so eine sehr, sehr freundschaftliche Art. Und was total interessant ist während der Doku, ist, dass du immer diese kurzen Gefühlsspitzen hast, wo er ihn dann trotzdem wirklich total scharf von der Seite angeht und sagt eben, du bist ein absoluter Unmensch, wie kann man sowas tun? Und eben, du merkst, dass er kurz davor ist, dass ihm die Hutschnur platzt und er sich dann aber wieder zurücknimmt, um dann eben wieder so Schritt für Schritt sich dem Thema anzunehmen. Du merkst eben auch ganz stark, dass dadurch, dass er quasi so von seinem Alltag erzählt, also die gehen ja dann quasi in dieses Headquarter, mehr oder weniger.
Oh ja, oh Gott, das ist wundervoll.
Wo du dann siehst, wie sein Alltag quasi sich gestaltet und dass sie da auf so einem komischen, engen Raum leben, wo die dann in so einer viel zu niedrigen, die irgendwie in so einem Gebäude nochmal so ein extra Stockwerk eingespannt haben, wo Leute dann so im Endeffekt nur aus so einer knienden Position da leben können und dann da beten können, sich so ganz minimalistisch ernähren. Von so einem seltsamen, relativ eklig klingenden Eintopf.
Ja, ich habe es mir ja aufgeschrieben, das ist eine Gemüsesuppe ohne Geschmack. Denn Geschmack wäre ja quasi Komfort und Komfort ist böse. Und deswegen darf das nicht sein. Du darfst halt quasi nichts haben, was dir irgendwie Freude bereitet. Deswegen hat er auch keine ordentlichen Klamotten und generell keinen Spaß. Und das ist ja auch sowas, was auf dieser Reise dann nach und nach geflogen unterwandert wird.
Genau. Es gibt ja dann, also so wie ich das verstanden habe, wusste bisher auch nie, wie sich diese, also auf welchen Prinzipien diese Omu Shinrikyo-Sekte, auf welchen die basiert, aber so wie ich das da eben herausgelesen habe, ist das natürlich wieder dieses klassische Prinzip, also dass du dich so ein bisschen auf diese ganze buddhistische Schiene quasi begibst. Also Verzicht und Meditation.
Es ist eine buddhistische Sekte, deswegen auch die Verbindung zum Dalai Lama. Das ist klar. Und angeblich der Asahara, der konnte ja auch schweben, angeblich.
Ja, genau, das wird ja einmal.
Das wird ja hier Genau. Und auch ganz toll in diesem Hauptquartier von denen hast du ja auch so geile Manga-Buddha-Bilder. Total absurd und das ist alles sehr, sehr bizarr und haben sie dann plötzlich Spaß. Ich weiß gar nicht mehr, was sie genau machen für Spaß, aber auf jeden Fall kaufen sie ihm auch noch irgendwie eine Jacke und so Kram und das untermauert ja eigentlich alles diese Grundlagen seiner Überzeugung und man merkt schon, das gefällt ihm eigentlich ganz gut.
Du hast halt wieder so das klassische Beispiel, wo du merkst, da ist eine Person vor dir, die wahrscheinlich irgendwie an einem Punkt in ihrem Leben nicht viel hatte und dann Halt braucht und das, was dann im Grunde da ist, ist eben dieser Zugehörigkeitsgedanke, du bist in dieser Gruppe, das funktioniert wie eine Art WG, da kümmern sich Leute um dich, da bist du was. Vor allem, da geht es eben nicht darum, dass du anhand deiner Taten, wie du wie gut du bist oder wie sozial engagiert du bist, ja, gemessen wirst, sondern im Endeffekt ist ja das, was die da feiern, ist ja im Grunde das, im Endeffekt das Nichts. Also, dass du dich quasi mehr oder weniger als Mensch so ein bisschen auflöst und eigentlich bloß noch mehr so eine Hülle bist, die quasi keinen Spaß haben darf. Also, es geht auch nicht darum, dass du quasi bestimmten gesellschaftlichen Status brauchst, um bestimmt angesehen zu werden. Und sobald eben diese ganzen Fragen aufkommen, kann so jemand eben keine Antwort geben. Und du merkst, es ist einfach nur dieses, du funktionierst halt als Rädchen im Getriebe und hast damit irgendwie einen sicheren Hafen, zu dem du zurückkehren kannst.
Ja, das erinnert mich auch ein bisschen dran, wie Leute, die ich kenne, die halt überzeugte Christen sind, teilweise reden. Ich weiß noch, ein Freund von mir meinte mal, ja, ohne Religion hättest du ja irgendwie gar keine Empathie und hättest ja gar kein menschliches Miteinander. Es würden ja die menschlichen Grundwerte fehlen. Wo ich mir auch denke, dafür brauche ich keine Religion. Aber das gibt halt Menschen in Not ganz oft irgendwie halt, dass sie eben zu so einer Gruppe dazugehören, da wird einem geholfen, man achtet aufeinander. So funktionieren ja die meisten Sekten irgendwie.
Ja, genau.
Dass so über die Schiene Menschen in Not überzeugt werden, da mitzumachen, weil es ihnen da besser geht, weil man ihnen hilft und da ist alles schön.
Es gibt ja bestimmt gewisse christliche Sekten, die auch vermutlich als ein gutes Lebensmodell für eine gewisse Art von Leute funktioniert, die einfach anders überhaupt nicht klarkommen würden. Also ich kenne auch Leute, die jahrelang so von dermaßen auf die Schnauze gefallen sind, wo ich mir denke, ja, es ist gut, dass die Person sich so einer Sekte angeschlossen hat, weil sie jetzt endlich mal irgendwie funktioniert, sofern du natürlich dann irgendwie mitbekommst, dass da kein Schindluder getrieben wird. Also wenn du natürlich dann als Person da irgendwie ausgenommen wirst, aber sobald es auf diesem ursprünglichen Prinzip von christlicher Nächstenliebe basiert, ist es, finde ich, okay, wenn du da in so einer Art Mikrokosmos dann überleben kannst. Also da gibt's schon viele, aber das ist halt jetzt hier eine Sekte, wo du ganz klar siehst, so wie es eben in den meisten Fällen ist, ist es absolut Gift für dich, weiterhin in dieser Bubble zu bleiben.
Ja, also ich bin ja generell kein großer Freund von Religion, aber um fair zu bleiben, ich hatte auch damals eine Mitschülerin, mit der habe ich mich halt gut verstanden und irgendwann habe ich mitgekriegt, die ist halt in irgendeiner christlichen Freikirche irgendwie sowas ganz aktiv, ne? Ja. Und da hat die mich halt irgendwann zu ihrer Geburtstagsfeier eingeladen, ne? Und ich bin da hingekommen und irgendwie jeder, der mich irgendwie angesprochen hatte, der kam dann so die Reaktion, ach, du bist der Ungläubige, so ungefähr. nicht mal negativ gemeint, aber so nach dem Motto, du bist der nicht zur Gruppe dazugehört, ne? Mhm. Und die waren alle nett und freundlich, da hat mir keiner was getan. Die haben halt sehr, sehr merkwürdige Gespräche geführt, weil sich alles komplett nur um Religion drehte.
Ja.
So das Beispiel, was ich immer bringe, ist, und dass sich da ernsthaft welche unterhalten haben, dass die Darstellung der Christen in den Simpsons unrealistisch wäre. Wo ich mir, ja, alles ist bei den Simpsons unrealistisch dargestellt. Das ist das Konzept der Show. Habt ihr vielleicht nicht gemerkt. Aber das war alles nette Leute und bei der Kirche scheint es okay zugegangen zu sein, halt einfach nur Leute, die da hingehen und beten und nettes Miteinander haben. Und da habe ich da auch nichts gegen, sollen sie halt machen, ne? Also will ich keinen von abhalten. Wenn dir das was Gutes bringt, schön und gut, aber diese Sekte hier hat einen Giftgasanschlag durchgeführt. Das ist vielleicht nicht so geil.
Vielleicht nochmal als Tipp, wer sich mal wirklich eine Doku anschauen will über christliche Absurdität so rund um Bibelwelt in Amerika, der soll sich mal, ist auf YouTube verfügbar, Jesus Camp anschauen.
Okay.
Das ist eine Doku, da dreht sich dir der Magen um. Und da geht's um Kinder, geht's um Erziehung von Kindern.
Ah, ja. Ich glaube, ich habe zumindest mal von gehört. Mhm. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist im Kontext von unserer Sekte hier und dem Giftgasanschlag. Mhm. Es gibt ein Buch von Haruki Murakami darüber, wo er, glaube ich, Interviews mit den Opfern durchgeführt hat.
Oh, okay, tatsächlich.
Das gibt's auch auf Deutsch. Ich weiß aber, dass alle Übersetzungen massiv gekürzt sind.
Mhm.
Also ich weiß nicht, ich habe selbst nicht gelesen, ich weiß nicht, wie aufregend es ist, aber ich denke, da kriegt man immer noch ganz gut was raus. Das heißt, glaube ich, After Dark oder sowas.
Ja, genau.
Und ist sicher ein Blick wert, aber ich finde es halt schade, dass da mal wieder, also ist ja bei Murakami bei der älteren Übersetzung normal, dass viel gekürzt wurde, aber hier ist es, glaube ich, wirklich ziemlich viel. Aber wie gesagt, wahrscheinlich ist es immer noch lesenswert.
Ja. Ja, dann lieber die englische Ausgabe lesen, weil sonst sorgt es nur wieder dafür, dass sich das literarische Quartett nochmal auflöst.
Ja, die englische Ausgabe ist wahrscheinlich auch gekürzt, also das macht wahrscheinlich keinen Unterschied, aber ich weiß halt noch, der gute Norman, mit dem ich manchmal podcaste, der hat das für seine Bachelorarbeit benutzt und er musste halt sehr viel aus der japanischen Version recherchieren, weil eben so viel in der Übersetzung fehlte. Also nehme ich an, fehlt auch in der englischen Version.
Mhm. Ja.
Aber Birk ist sicherlich so immer noch lesenswert und das ist halt auf jeden Fall verfügbar.
Mhm.
Ohne Probleme.
Ja.
Ja, aber hier zurück zu unserer Doku.
Mhm.
Ich glaube, dass das Härteste, was in dem ganzen Ding irgendwann vorkam, die reisen ja dann Richtung Kyoto. Das ist eine Gegend zwischen Kyoto und Osaka. Die kenne ich sogar, da war ich schon öfter mal.
Mhm.
Erst besuchen sie die Familie des Regisseurs, also seine Eltern.
Ja, das ist ziemlich hart. Die dann auch
nochmal sehr eindringlich und sie sind nicht mal böse oder gemein. Sie erklären dem Typen einfach nochmal, was seine Sekte angerichtet hat.
Ja, sie stehen halt und mit absolutem Unverständnis vor ihm und denken sich halt irgendwie, ja, du hast nicht wirklich das Gefühl, dass sie erwarten, dass er jetzt irgendwas dazu sagt. Aber du merkst, sie hocken einfach da und können eigentlich nur noch mehr den Kopf schütteln, weil sie nicht wissen. Es kommt dann eben immer mal wieder zu so, ja, es wirkt halt eher so, als wären sie enttäuscht. Es wirkt wirklich so, als wären sie absolut enttäuscht und so eine Art, ja, so ein bisschen Glauben an die Menschheit verloren zu haben. Also du merkst, so ein Gefühl macht sich da irgendwie breit.
Ich glaube, dass das ist auch für die ganz ähnlich wie für uns das Gefühl.
Ja.
Es wäre wahrscheinlich angenehmer, wenn da so ein richtiges Monster säße.
Mhm, genau.
Dann hättest du die Antwort, okay, der Typ ist einfach ein komplett verkommenes Arschloch.
Mhm.
Und dann sitzt da eben dieses arme Würstchen, dem das alles auch furchtbar leid tut, denn der wollte das sicherlich nie.
Mhm.
Und der wollte nie, dass irgendwem geschadet wird. Er ist halt nur Mitglied der Sekte und versteht halt eben auch selber nicht, warum deren Anführer das so beschlossen hat, dass das gemacht wird.
Genau. Na,
da kann er ja auch keine Antwort drauf geben. Und ich glaube, das ist das Problem für alle, dass du da eben sitzt und du siehst dieses arme Würstchen, das dir auf nichts eine Antwort geben kann. Du kannst nicht mal sagen, das ist ein verkommenes Dreckschwein.
Ja.
Denn das ist eigentlich ein ganz netter, umgänglicher Mann.
Ja, gut, er ist in dem Sinn schon verkommen, dass er, wie man immer wieder merkt, er zumindest bis dato so eine Gleichgültigkeit gegenüber allem hat. Also du hast eben das Gefühl, Gleichgültigkeit, dass er eben das zwar registriert, was da passiert, aber relativ schnell zum Eigenschutz quasi so abstreift. Und nicht eben halt intensiv drüber nachdenke.
Er ist halt komplett unreflektiert. Aber das ist halt nichts, wo ich sagen würde, das ist ein schrecklicher Mensch.
Ja, ja.
Sondern der ist nicht befähigt dazu. Der ist intellektuell nicht in der Lage, damit umzugehen.
Mhm. Genau.
Ne? Das ist was, wo ich sagen würde, das ist ein armes Würstchen, dass er das nicht kann.
Ja, ja.
Ne? Aber das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh, du Monster.
Ja, ja, genau. Ne? Genau.
Sondern das ist halt nichts, was er jetzt macht, weil er abgrundtief schlechter Mensch ist, sondern weil er sich selbst schützen muss.
Ja, genau.
Ne? Und das macht es halt umso bedrückender. Und was ich dann ganz schön finde, ist, dass unser Regisseur es schafft, das sehen wir leider nicht, aber er schafft es, dass der Araki zu seiner Familie geht und die besucht.
Genau. Und das wäre auch was, wo ich mir gewünscht hatte, das würde ich jetzt auch noch gern sehen. Also wenn er das noch geschafft hätte, das noch mit auf Kamera zu bekommen, aber das hat er dann, das ist ja quasi so der Schlusspunkt, auf den es endet. Und man muss auch zwischendurch
nicht ganz.
Mhm. Aber man muss auch zwischendurch sagen, er hat auch immer wieder diese Momente, wo eben der Regisseur ihn fragt nach Dingen und er dann wirklich, und du dann merkst, dass er punktuell das jetzt aufgenommen hat oder da jetzt so ein Funken von Reflexion da ist, und in dem Moment siehst du ihn immer vor der Kamera komplett in Tränen ausbrechen. Und das ist ein, glaube ich, 2-3 Mal oder so in der ganzen Doku, wo er es wirklich dann schafft, so zu ihm durchzudringen.
Ja.
Genau. Und ja, da merkst du eben, dass, wie du schon sagst, dass er eigentlich kein Unmensch ist, sondern er selber irgendwie vielleicht sich auf die ganze Sache hat einlassen, weil er selber vielleicht irgendwie da Antworten haben will oder sich da besser verstehen will. Ja, ich weiß gar nicht, ist er eigentlich, also der Regisseur, ist er eigentlich, es hieß, er ist Dokumentarfilmer, aber war das so, dass er zuvor schon Dokumentation gedreht hat, oder ist er durch seit dieser Giftgasattacke erst zu dieser Berufung gekommen? Das weiß, also fand ich, war jetzt nicht klar.
Also laut Letterboxd hat er nur diesen einen Film gemacht.
Okay.
Er hat halt vorher ein Buch drüber geschrieben. Und ja, mehr ist, glaube ich, nicht. Zumindest habe ich nichts dazu gefunden. Also ich glaube, er ist Dokumentarfilmer wegen dieses einen Films.
Ja gut, das kann natürlich sein. Ne? Also wie er schon sagt, das, seitdem hatte er im Endeffekt kein Leben so wirklich. Also ist total traumatisiert davon. Ja. Immer wieder Panikattacken. Ich glaube... Dass ja, vielleicht wäre in der Zwischenzeit, hätte er was ganz anderes gemacht.
Ja. Also ich sehe gerade auf IMDb hat er noch Credits als Schreiber, Regisseur und Produzent eines Kurzfilms. Und er hat dann noch 2001 noch irgendeinen anderen Kurzfilm produziert. Aber das ist alles, was irgendwie jetzt hier zu finden ist. Also kann natürlich sein, dass das da irgendwas nicht übersetzt wurde oder so, aber ja, er scheint jetzt kein großer Filmemacher zu sein.
Ja.
Aber worauf der Film ja eigentlich endet, ist ja, dass sie tatsächlich mal eine Presseveranstaltung machen und die beiden zusammen zu diesem, ich glaube, das ist so eine Gedenkstätte für die Opfer halt gehen und da Blumen ablegen und er hinterher eben der Araki eine Pressekonferenz, eine kleine, gibt irgendwie ein paar Minuten draußen vor der Haltestelle und es endet ja damit, dass er irgendwie ganz viel wohlwollende Worte sagt, aber sich eben nicht entschuldigt. Und das ist dann zum Abschluss die große Frage, dass der Sakahara ihn fragt, so: Warum hast du dich nicht dafür entschuldigt?
Ja.
Und er weiß wieder keine Antwort.
Genau. Das war ja dann heißt, auch von den ganzen Leuten von der JR-Linie und so, glaube ich, die dann da mit präsent waren, die dann eben auch alle so ein bisschen erhofft haben, dass er da sowas wie eine Entschuldigung von sich gibt. Das war alles in diesem Rahmen von diesen ganzen Bahnangestellten irgendwie. Genau, und ja, also wirklich in einem riesigen Paparazzi-Sturm hat das ja dann da geendet. Ja. Also Reportersturm, die dann alle quasi dann den letzten Funken noch mit aufnehmen wollten, wie er sich da jetzt vielleicht dann doch irgendwie entschuldigt.
Ja.
Genau.
Ja, das heißt, wir hatten jetzt den Film über so eine Andeutung einer Entwicklung, dass sich in Arakis Kopf irgendwas tut. Und er hat auch ein bisschen Fortschritt gemacht, aber in letzter Konsequenz schafft das dann eben immer noch nicht, sich zu überwinden und da jetzt zu sagen, okay, das war alles schrecklich und schlimm und wir müssen uns zumindest mal entschuldigen. Aber ja, wir können nur hoffen, dass es langfristig irgendwas mit ihm macht.
Ja.
Aber ja, insgesamt eine sehr deprimierende Doku. Gerade weil es halt keinerlei Antworten auf irgendwas gibt. Die Einblicke in die Sekte sind sehr marginal. Du weißt halt, was sie essen und dass sie Manga-Buddha anbeten. Und dann war es das eigentlich auch schon so ziemlich, ne? Und das ist und das ist halt super anstrengend zu gucken, dadurch, dass du eben ganz oft eben diese minutenlangen Szenen hast, wo Sakahara Araki was fragt und keine Antwort kommt.
Ja, Ja, zumindest war sie also ja natürlich total deprimierend in letzter Konsequenz, aber ziemlich augenöffnend trotz allem, weil oft hat man ja so das Gefühl, dass quasi Sekten oder so religiöse Konzepte oft auf so einer Argumentationskette funktionieren. Also, dass du quasi immer so eine Art Gegenfrage hast und auf jede Gegenfrage hast du sowas wie die perfekte Antwort, mit der du kontern kannst, sodass du dann quasi deine Ideologie für dich rechtfertigen kannst. Und das ist so eine Doku, die wirklich ganz gut zeigt, dass es vermutlich nicht nur jetzt die hier Omu Shinrikyo oder jetzt, wie sie jetzt heißen, eben Aleph-Sekte vielleicht auch so ein absoluten Nonsens basiert, sondern dass es vielleicht ganz viele gibt von solchen Sekten, die so funktionieren, wo eben Individuen sind, die überhaupt keine wirkliche keiner wirklichen Überzeugung angehören müssen, sondern das nur so stichpunktartige Ikonen sind, die sich quasi vor denen auftun und das schon reicht, dass die komplett ohne Wenn und Aber dieser Struktur quasi nachgeben und sich in diesen Abwärtsstrudel quasi begeben, ohne dass sie irgendwie sowas brauchen wie eine fundierte Gehirnwäsche. Und das fand ich ganz interessant zu sehen, weil das eben bei anderen Sekten vermutlich anders funktioniert. Da hast du dann wahrscheinlich einen PR-Sprecher, der dann vermutlich dir eine ganze Litanei runter erzählen kann von Argumenten, warum so eine Sekte das einzig Wahre ist und quasi die anderen alle quasi die Verblendeten sind. Und das hast du eben hier nicht.
Ja.
Deswegen hast du eben nur die kleinsten und ärmsten Würstchen, die sich in sowas dann begeben, ja.
Naja. Ja, also ich meine, früher hatten sie zumindest ihren charismatischen Anführer. Jetzt haben sie eben diesen PR-Menschen. Und was ich dazu sagte, wie schwer der Film zu gucken ist, ich meine das nicht mal negativ. Aber es ist halt jetzt kein großer Genuss. Es fliegt auch nicht so durch, sondern das zieht sich wie Kaugummi. Und das ist extrem unangenehm. Aber für das Konzept des Films genau richtig.
Genau, ja.
Ich habe gerade noch auf Letterboxd eine Ein-Sterne-Bewertung gelesen, wo jemand tatsächlich meinte, dieser ganze Film wäre das Bösartigste, was je gemacht wurde, und der Regisseur wäre nur auf einem Rachefeldzug, diesen Typen dahin zu manipulieren, dass er sich entschuldigt. Und da würde ich sagen, hat jemand den Film nicht verstanden.
Ja, denn, oder er ist aus der Sekte.
Ja, denn der will offensichtlich halt den Typen mit seiner Ideologie konfrontieren, das hinterfragen und ihn zum Nachdenken bewegen. Und hätte ihm wahrscheinlich zum Schluss einen Grund gegeben, warum er sich nicht entschuldigt hat, dann hätte er das wahrscheinlich hingenommen. Aber der weiß halt keinen Grund, warum er irgendwas tut. Das erinnert mich auch ein bisschen an die Leute hier in meinem Haus. Wir hatten ja neulich noch den Notstand ausgerufen und dann hat unsere gute Hausverwaltung sich doch mal erbarmt, einen Zettel aufzuhängen, wo drauf steht, dass man im Haus Maske tragen soll und dass man keine Partys feiern soll und ein bisschen Distanz halten soll und so weiter. Und wenn dann die Leute fragst, warum sie das nicht tun, dann stehen sie da und denken sich auch so, dann kannst du denen auch eine Minute lang zuschauen, wie sie keine Antwort wissen, warum sie Arschlöcher sind. Ja. Schön.
Naja.
Ist quasi auch hier wie eine Sekte.
Ja. Du hast ja überall einen Mikrokosmos.
Genau. Aber nee, ein sehr sehenswerter Film wirkt nur eben kein sonderlich großer Genuss.
Ja. Ist natürlich jetzt leider wieder die Frage, also alle, die uns jetzt bis hierhin zugehört haben und den Film nicht sehen konnten, ist natürlich wieder die Frage, ob der irgendwo mal aufploppt, weil man hat schon mittlerweile, nachdem man ein paar Jahre auf der Nippon Connection war, immer so ein bisschen das Gefühl für Filme, die vielleicht in Zukunft ein bisschen schwieriger zu erhalten sind, und es könnte sein, dass die Doku leider drunter fällt.
Ja, was ich halt in letzter Zeit ganz gut finde, das ist halt wirklich ein Thema, das ist auch durchaus international bekannt. Sekten sind ein Thema, das geht auch überall. Also ich könnte mir hier vorstellen, es könnte zumindest mal irgendwo auf Amazon oder so auftauchen.
Ja.
Genauso wie jetzt dank Corona, das ist so einer der wenigen guten Aspekte an Corona, dass die ganzen Festivals auf online gewechselt sind.
Ja, genau.
Könnte ich mir vorstellen, dass der nochmal irgendwo auftaucht, dass man den noch irgendwie sieht. Hamburg hat ja demnächst auch das Japan Film Festival, heißt das, glaube ich. Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall ihr Japan-Festival demnächst in Hamburg. Vielleicht, ich habe das Programm nicht im Kopf, das müsste ich mir noch anschauen, aber da kann man vielleicht auch noch mal sowas sehen. Also, wobei, bis diese Folge rauskommt, ist es wahrscheinlich auch schon wieder gelaufen. Mhm. Aber ich hoffe einfach, dass das ein bisschen so bleibt, dass sich diese Festivals online erhalten und vielleicht die Streaming-Dienste ein bisschen offener werden noch. Also ich habe Hoffnung, dass so ein Film vielleicht irgendwo mal auftaucht nochmal.
Ja, ja.
Denn das ist ein Thema, Sekten und gerade mit diesem Kontext des Giftgasanschlags, das kennt man ja doch, hat man irgendwo mal gehört. Also ich könnte es mir vorstellen, dass der irgendwie, vielleicht mal auf Arte oder so.
Ja, ja. Ja, kann gut sein, ja. Also wenn, dann glaube ich, dass er eher auf Amazon vielleicht auftaucht, weil der Stil von der Doku halt relativ minimalistisch und klein ist. Also es ist wirklich sowas, wie wenn du mit einem Audiorekorder losziehst und dich irgendwo in der U-Bahn sitzt und jemanden interviewst. Also das sind eher so minimalistische Dokus vom Stil her, die jetzt zum Beispiel, jetzt, also sowas läuft halt nicht auf Netflix leider.
Ja,
das ist aber wesentlich zu klein budgetiert, als dass es sowas auf Netflix laufen wird, aber auf Amazon, da läuft ja alles. Also kann man sowas also bestimmt veröffentlichen.
Für Netflix ist, glaube ich, nicht unterhaltsam genug, nicht reißerisch genug, aber Amazon oder wer vielleicht mal auf Arte oder so, könnte ich mir gut vorstellen. Also ich habe da nicht alle Hoffnung verloren, dass dieser Film irgendwie nochmal auftaucht.
Ja, genau.
Und ja, wenn man die Chance hat, gerne anschauen, ist schon gut irgendwie.
Also eine klare Empfehlung, wenn man damit rechnet, also am besten so vorm Bett gehen, vorm ins Bett gehen anschauen, genau, weil dann hast du schön in der Früh wieder so ein Reset.
Ja, dann hast du nochmal eine Nacht Albträume. Ja, also der versaut einem schon die Laune.
Ja.
Macht er gut. Ja, aber ich glaube, damit haben wir dann nichts mehr dazu zu sagen.
Mhm.
Oder hast du noch was? Dann lebt wohl, liebe Menschen. Es war wie immer eine Freude.
Jo.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.